Den Degen legte ich waagerecht vor mich hin, wie die Dessertgabel auf einem aufwendig gedeckten Tisch. Neben dem Kreis hatte ich zusätzlich ein Kettennetz ausgebreitet. Dann holte ich ein Buch aus der Tasche. Da ich auf eine lange Wartezeit gefasst war, hatte ich mir aus den Regalen in der Portland Row einen zerlesenen Krimi mitgebracht. Vielleicht hatte er früher mal Jessica gehört, vielleicht auch Lockwoods Eltern, Celia und Donald Lockwood, den bekannten Erforschern des Übernatürlichen, die bei einem tragischen Unglück umgekommen waren. Die Wut brodelte in mir. Ich klappte das Buch mit einem Knall zu. In weniger als einer Minute hatte mir die kurze Zeitungsmeldung im Nationalarchiv mehr verraten als Lockwood selbst in all den Monaten, die wir jetzt schon zusammen wohnten. Die Vornamen seiner Eltern, die Todesumstände seiner Schwester. Wäre es nicht so mitleiderregend gewesen, hätte man darüber lachen können. Wovor hatte Lockwood eigentlich solche Angst? Er schien ganz einfach unfähig zu sein, sich anderen Menschen richtig zu öffnen, unfähig, mir das Vertrauen zu schenken, das ich verdiente. Klar, wenn er wollte, konnte er seinen Charme spielen lassen, aber das hatte nichts zu bedeuten. Das merkte man schon allein daran, wie mühelos er seiner neuen Hilfskraft Honig ums Maul schmierte, während er mir die kalte Schulter zeigte. Wahrscheinlich plauderten die beiden immer noch in trauter Zweisamkeit dort unten im Dunkeln. Ich dagegen hatte niemanden. Nicht mal George. Nicht mal den verflixten Schädel. Weil Holly nichts von meiner Verbindung zu ihm wusste, hatten wir ihn diesmal zu Hause gelassen. Ich hatte keinen zum Reden. Ich war ganz allein. Ich schüttelte das Selbstmitleid energisch ab. Das war doch Schwachsinn. Lockwoods Verhalten hatte nichts zu bedeuten. Ich stellte die Lampe eine Stufe heller und schlug das Buch wieder auf. Mir doch egal. Trotzdem ließen sich, als ich zu lesen anfing, die finsteren Gedanken nicht völlig verscheuchen. Die Nacht verlief nach dem schon bekannten Muster. Erst nach mehreren Stunden veränderte sich die Atmosphäre kaum merklich. Eine Veränderung, die so gemächlich und unauffällig vor sich ging, wie der langsame Abstieg einer vornehmen Familie, die aufgrund von Inzucht im Lauf von Generationen Geisteskrankheiten und allgemeinen Niedergang anheimfällt. Die Luft wurde kalt und klamm, ein leiser Fäulnisgeruch lag darin. Alles genau wie letzte Nacht. Ich hielt den Kopf gesenkt, kaute Kaugummi und las in meinem Krimi. Es wurde Mitternacht. Türen zwischen den Welten öffneten sich, Wesenheiten schlüpften hindurch. Ich wartete weiter ab. Erst als mir ein Knall aus dem Untergeschoss verriet, dass Lockwoods Lampe umgeworfen worden war, nahm ich meinen Degen und erhob mich. Stille stieg im Haus auf, ergoss sich über die Treppe und erstickte alles andere. Ich wartete auf die beiden Erscheinungen, die gleich die Treppe hochstürmen würden. Wartete. Die Kerzen auf den Stufen unter mir erloschen. Erst eine, dann noch eine, dann noch eine. Schneller, als man blinzeln kann. Und genau wie der Nacht zuvor sausten erst die stolpernde, zierliche Gestalt und dann das bullige Ungeheuer mit Klauenfinger nach dem wehenden Haar des Jungen greifend an mir vorbei. Nur dass ich die beiden diesmal auch hörte. Das grunzende Schnauben des Verfolgers und das verzweifelte Keuchen des totgeweihten Knaben. Weiter, immer weiter nach oben. Und dann erhaschte ich einen kurzen Blick auf ihn. Ein junger Bursche, nicht älter als Lockwood, mit einem schönen, leichenblassen Gesicht und in Todesangst gebleckten Zähnen. Es kam mir vor, als begegneten sich unsere Blicke, als hätte er sich kurz von dem schrecklichen Schema der Verfolgungsjagd losgerissen und mich entdeckt. Dann rannte er weiter. Die ungeschlachte zweite Gestalt holte ihn am Geländer ein, gleißendes Annerlicht umfloss die Beine bei ihrem letzten Kampf. Ein Stoß, ein markerschütternder Schrei, dann wurde es stockfinster. Es krachte, Holz splitterte, als jemand im Fallen das Treppengeländer weiter unten streifte. Dann vernahm man einen grässlichen, dumpfen Aufprall. Mit dem Taschentuch wischte ich mir den Schweiß vom Gesicht. Mir war schlecht vor Mitleid. Ich drehte beide Lampen weit auf und erschrak, als ich den Fußboden sah. Rings um meinen Schutzkreis waren blutige Spuren zu sehen. Nicht dort, wo das Silbernetz lag, sondern nur außen um die Ketten herum. Dick mit Blut verschmierte Fußabdrücke, die sich überlappten, als liefe dort jemand auf und ab. Jemand, der unbedingt zu mir hereingelangen wollte. Jemand, der verzweifelt versuchte, Verbindung mit mir aufzunehmen. Als ich die Augen schloss, sah ich wieder das arme, blasse Gesicht vor mir. »Ich glaube, die Quelle ist unten«, sagte Lockwood sachlich. Er wirkte so gelassen und ungerührt wie immer. »Ich habe gesehen, wie die Gestalt auf die Fliesen gestürzt ist, aber nicht in der Mitte der Fläche, dort, wo ich das Netz ausgebreitet hatte, sondern drüben am Durchgang zur Küche. Dort haben wir noch nicht gesucht, glaube ich. Dort muss die Quelle sein. Ich stochere gleich mal ein bisschen rum.« Wir hatten uns in dem Zimmer mit den Gemälden getroffen, wo Lockwood für jeden einen belebenden Tee gekocht hatte. Holly Monroe machte den Eindruck, als könnte sie ihn gut gebrauchen. Sie sah ziemlich erschöpft aus, ihr übliches Lächeln war verschwunden. »Es war furchtbar«, sagte sie leise. »Von Anfang bis Ende. Ganz furchtbar.« Ich lehnte mit dem Becher in der Hand am Tisch. »Das heißt, du hast etwas gesehen, oder wie?« »Ja, auch, aber schlimmer war das, was ich gefühlt habe. die Gegenwart des Geistes. Sie erschauerte. »Ja, ja, so ist das die ersten paar Male«, gab ich zurück. Dann fragte ich, ohne ihn anzusehen. »Was soll ich denn jetzt machen, Lockwood? Auch wenn ich unten nichts finde, tränke ich auf jeden Fall alles reichlich mit Salzlösung und verstreue Eisenspäne. Das müsste eigentlich genügen, aber ich möchte dich bitten, vorsichtshalber auch den Treppenabsatz im Dachgeschoss mit Salzlösung zu behandeln. Falls ich die Quelle dort unten entdecke, ist die Sache erledigt. Wenn nicht, nehmen wir uns das ganze Treppenhaus auf die gleiche Art vor.« »Ich will auch mithelfen«, sagte Holly mit zittriger Stimme. Sie schaffte es, dass sich ihre Ankündigung wie eine gewaltige Leistung anhörte, so als hätten wir sie aufgefordert, mit nur noch einem Bein einen schottischen Dudelsacktanz auf der Treppe aufzuführen. Ich verdrehte die Augen, trank meinen Tee aus und ging nach oben. Dort schob ich die Ketten mit dem Fuß zusammen, holte meine Wasserflasche und eine Dose Salz heraus und rührte die Lösung in einer Plastikschüssel aus meiner Tasche an. Vielleicht röte ich ein bisschen energischer als unbedingt nötig, denn etwas Salzwasser schwappte heraus und landete auf einem blutigen Fußabdruck, der sofort zischte und brodelte wie verschüttete Suppe auf der heißen Herdplatte. Ich holte ein Wischtuch aus der Tasche und ging damit und mit der Schüssel zur obersten Treppenstufe hinüber. Dann kniete ich mich hin und befeuchtete den Boden, indem ich das Tuch immer wieder kräftig auf die Dielen klatschte. Das Blöde war, dass Lockwood jeden Fall auf diese Weise löste. »Vernichte den Geist! Nimm keinen Kontakt mit ihm auf! Mach ihn fertig!« Zugegeben, Cooks Geist war gefährlich. Er musste ausgetrieben werden. Das hieß aber noch lange nicht, dass auch klein Tom mir nichts, dir nichts verschwinden musste. Mit dem blöden Schädel durfte ich reden, bis sie schwarz wurde, denn in seinem Glas konnte niemandem etwas anhaben. Aber Lockwood würde mir niemals erlauben, dass ich dieselbe Methode am Schauplatz einer aktuellen Heimsuchung ausprobierte. Es war wirklich jammerschade. Natürlich konnte ich verstehen, weshalb er an diesem Punkt so unnachgiebig war. Oder vielleicht doch nicht? Ihr jüngerer Bruder konnte den Angriff nicht verhindern. War es nur die Trauer um seine Schwester, die ihn so handeln ließ, oder vielleicht doch ein unterschwelliges Schuldbewusstsein? Ich hockte mich auf die Fersen und strich mir das Haar aus dem Gesicht. Im selben Augenblick sah ich, dass die blutigen Fußspuren verschwunden waren. Die Dielen auf dem Treppenabsatz und die oberste Treppenstufe waren wieder fleckenlos. Ich schaute auf die Uhr. Gestern hatten sich die Spuren erst nach einer knappen Stunde verflüchtigt. Das war eine deutliche Veränderung im Ablauf der Heimsuchung. Ich konzentrierte mich wieder und spitzte meine inneren Ohren. Mit einem Mal spürte ich ein Kribbeln in den Fingern und einen kalten Luftzug auf den Wangen. Und ich vernahm Geräusche. Atemzüge. Oder die Nachahmung von Atemzügen. Zur Erinnerung daran, wie es war, lebendig zu sein. Ich schloss die Blenden der Lampen bis auf einen kleinen Spalt. Dann kniff ich die Augen zu und zählte langsam bis sieben, wobei ich die ganze Zeit auf die leisen, flachen, verängstigten Atemzüge lauschte. Es hörte sich wie ein hechelnder Hund an. Ich öffnete die Augen wieder und stand auf. Eigentlich hatten meine Augen genug Zeit gehabt, sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Trotzdem dauerte es noch ein paar Sekunden, bis ich den Umriss einer Gestalt wahrnahm, die ein Stück unter mir auf der Treppe stand. Das andere Licht, das vorhin noch um ihn herumgestrudelt war, war fast völlig erloschen und verströmte nur noch ein mattes Glimmen, wie die Asche eines nächtlichen Freudenfeuers am nächsten Morgen. Sein Gesicht konnte ich nicht erkennen. Doch die schmalen Schultern verrieten ihn, die schmächtige, vorgebeugte Gestalt und der leicht schiefgelegte Kopf, als er mich nun ansah. »Tom?« fragte ich. Ohne mich umzudrehen, spürte ich, dass sich mein Kreis geöffnet hatte, als ich die Ketten mit dem Fuß an einem unordentlichen Haufen zusammengeschoben hatte. Kein Grund zur Sorge. Das ließ sich leicht beheben, wenn es nötig wurde. In diesem Augenblick wollte ich gar nicht in einem Kreis stehen, denn das Eisen hätte nur meine Wahrnehmung eingeschränkt und mir das Hören erschwert. »Was willst du, Tom?« fragte ich. »Was können wir für dich tun?« Bildete ich es mir nur ein oder hatte sich die glimmende Gestalt bewegt? »Wo ist die Quelle?« fragte ich weiter. »Was bindet dich an diesen Ort?« Geräusche kitzelten mein Ohr. Sie waren schrecklich schwach und zart, und doch spürte ich, dass ich kurz davor war, sie zu hören. Ich machte einen halben Schritt in Richtung Treppe. Der Umriss reagierte und kam seinerseits eine Stufe höher. »Was können wir für dich tun?« Ich vernahm keine Worte, nur dumpfe Klagelaute, jämmerlich und mitleiderregend. Er klang wie ein wildes Tier, das starr vor Angst die Berührung des Menschen scheut. Doch wilde Tiere konnte man zähmen. Man musste ihnen nur beweisen, dass man vertrauenswürdig war. Ich schob mich wieder ein Stück näher heran und streckte die offene Hand aus. »Sag mir, was ich für dich tun kann.« Jetzt hörte ich eindeutig etwas. Es hätten Wörter sein können, aber sie folgten zu schnell aufeinander, so dass ich mir enttäuscht auf die Lippen biss. Dann kam mir eine Idee. Wie die Ketten war auch mein Degen aus Eisen. Konnte es nicht sein, dass auch seine Aura mir das Hören erschwerte, die übernatürlichen Geräusche dämpfte und den armen kleinen Geist abschreckte? Ich gab mir einen Ruck und legte die Waffe auf den Boden. Und schon hatte ich die Bestätigung. Das Gesicht des jungen Dieners wurde plötzlich sichtbar, wie von einem trüben Lichtstrahl erhellt. Er sah genauso mitleiderregend aus, wie ich ihn kurz zuvor erblickt hatte. Große, schwarze, kummervoll schimmernde Augen, tränenüberströmte Wangen. »Sag es mir«, wiederholte ich. »Ich sag's dir.« Ein Schauer überlief mich. Er hatte mit mir gesprochen. Ich hatte Kontakt zu ihm aufgenommen. Genau wie mit dem Greis im Sessel. Meine Theorie stimmte also. Man konnte tatsächlich mit Geistern Kontakt aufnehmen, wenn man bereit war, das Risiko einzugehen und sich ihnen zu öffnen. Von fern hörte ich jemanden meinen Namen rufen. Es war Holly Monroe. Sie musste einen oder zwei Treppenabsätze unter mir stehen. Der Geist flackerte, sein Gesicht verdunkelte sich, als würde es ins Schattenreich zurückgesogen. Ich stieß einen unterdrückten Fluch aus. Selbst wenn es keine Absicht war. Unsere neue Hilfskraft musste immer alles vermasseln. »Geh nicht«, bat ich und machte mehrere Schritte auf den Jungen zu. Er wich erst zurück, dann wurde sein Gesicht allmählich wieder heller. Er lächelte mich an. »Ich sag's dir.« Irgendwo knallte eine Tür zu, der Krach dröhnte durch das ganze Haus. Der Geist verblasste abermals. Ich verzog ärgerlich das Gesicht. Dann störten weitere Stimmen meine Konzentration. Die von George unten in der Eingangshalle und die von Lockwood ihm antwortete. »Hör nicht hin!« Der Geist lächelte mich an. Ich musste ihn dazu bringen, wieder mit mir zu sprechen. »Ich heiße Lucy. Sag mir, was du willst.« Der lächelnde Geist kam näher herangeschwebt. Blondes Haar leuchtete auf und loderte wie eine brennende Krone über seiner Stirn. Der Körper war verschwunden, die Arme hingen herab. »Ich will...« »Wo steckt denn Lucy?« Das war George. Ich hörte Hollys gedämpfte Antwort, dann hallte Georges Ruf durchs Treppenhaus. »Los!« Achte gar nicht drauf. Auch ich lächelte jetzt. Die Verbindung durfte nicht abreißen. Inzwischen war es so schneidend kalt, dass meine ungeschützte Haut schmerzte. Wie zaghaft und unsicher mein Lächeln doch war, verglichen mit dem Grinsen des Jungen. Wie erwartungsvoll seine Miene war, wie lebhaft. »Ich will...« »Hey, Luz, wir haben uns geirrt. Robert Cook ist nicht der Große, sondern der Kleine.« Ich musterte die schimmernde Gestalt vier Stufen unter mir, die mich unbeirrt anlächelte. »Der Kleine ist der Mörder. Klein Tom war der ironische Spitzname des Dieners, weil er so ein Riesenkerl war. Robert hat auf ihn eingestochen und Tom hat ihn durchs Haus gejagt. Als sie oben unterm Dach angekommen sind, war Tom vom Blutverlust geschwächt. Es kam zu einem Handgemenge und Robert hat Tom über das Geländer gestoßen. Wir waren total auf dem Holzweg.« Der Geist schwebte näher. »Ich will.« »Wir waren total auf dem Holzweg.« »Na toll.« Ich wich unauffällig einen Schritt zurück. Der Geist öffnete den Mund. »Ich will dich«, sagte er. Er lächelte. Er hob die Arme. Blut lief an ihnen herunter. Dann kam er das letzte Stück Treppe herauf und schwebte auf mich zu. Mit einem Aufschrei taumelte ich zurück und tastete hektisch nach meinem Gürtel. Ich schleuderte das Erstbeste auf den Boden, was ich zu fassen bekam, dicht vor meine Füße und unter die ausgestreckten, blutriefenden Hände. Es war nur Salz. Der Plastikbehälter sprang auf. Der Geist erlosch, um sich im nächsten Augenblick wegen gerissener Filmstreifen, den man wieder zusammenklebt, abermals zu manifestieren, diesmal hinter mir. Er schnitt mir den Weg zu meinem Degen, dem Netz und den Ketten ab. Ich sprang zur Seite, tastete an meinem Gürtel nach einer Leuchtbombe, stolperte über die Schüssel mit der Salzlösung und prallte gegen das Geländer. Schritte, Taschenlampen, Stimmen von unten. Meine Beine waren feucht. Genau wie die Augen des Geistes, die feucht von Tränen waren. Auf dem Boden hinter ihm erschienen blutige Fußabdrücke. Ich wollte die Leuchtbombe vom Gürtel lösen, aber meine Finger waren vor Furcht und Kälte so gelähmt, dass ich das Ding nicht abbekam. Der lächelnde Geist kam näher, griff nach mir. Mit einem Aufschrei schwang ich mich über das Geländer. Ich hielt mich mit beiden Händen fest und baumelte über dem Abgrund. Der Geist kam noch näher. Er beugte sich weit vor und über mich, mit ausgebreiteten langen Armen, tief in den Höhlen liegenden Augen und halb geöffneten, zu einem gehässigen, irren Lächeln verzogenen Lippen. Jemand kam die Treppe hochgerannt. Blut tropfte von den gekrümmten Fingern, die Tropfen fielen auf meine Jacke und verdampften zischend. Der Geist beugte sich noch weiter vor. Eine tonnenschwere Last legte sich auf mich, wollte mich zwingen, loszulassen und rücklings in die Tiefe zu stürzen. Ich habe nie ganz begriffen, wie Lockwood es geschafft hat, so weit zu springen. Er war noch meilenweit unter mir, aber er nahm drei Stufen auf einmal, da machte er einen gewaltigen Satz und schnitt die letzte Treppenwindung einfach ab. Der Schwung trug ihn wie einen Pfeil über den gähnenden Abgrund. Als er mir vorbeisauste, lag er praktisch waagerecht in der Luft. Seine Mantelschöße flatterten wie Flügel, seine Degenklinge blitzte auf und fuhr zwischen mir und der vorgebeugten Gestalt nieder. Der Geist zuckte zurück und verschwand aus meinem Blickfeld. Lockwood flog noch ein Stück weiter. Als er landete, hörte ich ihn vor Schmerz aufkeuchen, dann vernahm ich etwas wie ein Handgemenge, gefolgt von ein paar dumpfen Schlägen. Und dann nichts mehr. Ich baumelte allein über dem Abgrund. »Lockwood!« rief ich. Es hatte keinen Zweck. Meine Finger waren zu taub, das Holz war zu glatt. Ich rutschte ab. Da packte mich jemand an den Handgelenken.